Auf Platz 11 ist am Ende der VfL Wolfsburg eingelaufen, nach einer mal wieder doch einigermaßen turbulenten Saison. Und eine Saison, die man mal wieder mit einem Trainerwechsel im Grunde beendet. Wir wollen all das jetzt besprechen mit Dennis Lindner, jetzt hier im Rasenfunk.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Aber wir wissen ja, dass zu viele Leute bla 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 machen. Man muss sich die Statistik anschauen, man muss das realistisch sehen und dann ist gut.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, lieber Dennis. Schön, dass du da bist.
Hallo, moin, danke für die Einladung.
Ja, ist es wirklich so? Also ich freue mich natürlich, dass du hier sein möchtest, aber ist es eine dankbare Aufgabe, über diese Wolfsburg-Saison zu sprechen?
Ich habe vorher mit Becky gesprochen und ich habe zu ihr gesagt, dieses Jahr lief so schlecht, ich werde wahrscheinlich wieder zum Rasenfunk angefragt. Und siehe da, da bin ich.
Na gut, das hat ja eine Vorgeschichte, aber das ist jetzt nochmal ein komplett anderes Thema. Es ist schon, also natürlich ist Platz 11 und so weiter, ist nicht das, was Wolfsburg erreichen muss eigentlich, um eine zufriedenstellende Saison zu haben. Kannst du dich denn noch erinnern, wann du das letzte Mal aus einer Saison rausgekommen bist und dir gewünscht hättest, im Rasenfunk zu sein, weil du gesagt hättest, Mensch, jetzt war mal wirklich alles gut?
Oh, das ist gemein, weil Glasner ist schon wirklich lange her, wo es wirklich gut lief, aber...
Ja, vor allem, ich frage mich gerade, kam man da noch positiv aus der Saison raus, weil waren da nicht auch schon die Probleme zu sehen am Ende der Saison?
Da gab es dieses Rumgehühner, was ja auch wieder ein Appell zu dieser Saison ist, und er weiß nicht, ob er bleibt oder geht, und das hat genau auch keiner gesagt, und da sind wir dieses Jahr wieder, also von daher... Ja, ist schwer. Also der Verein neigt dazu, seine Ziele nicht zu erreichen und das auf eine möglichst dusselige Art und Weise zu tun.
Ich will mich dann damit natürlich nur aus der Verantwortung nehmen, dass es nicht am Rasenfunk liegt, dass du sagst, ich muss immer nach nicht ganz so toll verlaufenden Saisons hier erscheinen. Aber es ist ja ein interessanter Punkt, wenn man mal, also wir gehen natürlich gleich auch in die Saison rein, aber jetzt mal so nach dieser Spielzeit, das hört sich jetzt gehässiger an, als ich meine, aber das überrascht einen eigentlich jetzt auch nicht mehr so wirklich, dass der VfL seine Ziele verfehlt.
Nee, kann's leider nicht mehr, weil irgendwas schaffen wir immer. Wir hatten diesmal ausnahmsweise mal eine richtig gute Hinrunde, die richtig Spaß gemacht hat. Mit, auch da kommen wir zu sprechen drauf, Ergebnissen, die es so nicht zu erwarten gab. Und dann spielt man halt eine Rückrunde, wo man am letzten Spieltag noch die große Chance hätte, Letzter in der Tabelle zu werden. Also Letzter in der Rückrundentabelle. Das muss man erstmal hinbiegen. Und deswegen... Und das mit praktisch dem gleichen Kader. Also wir haben nur Riedle Baku abgegeben und nichts gegen Riedle Baku, den ich sehr schätze und sehr gern mag. Aber ich glaube nicht, dass er so wichtig war, dass es der Unterschied zwischen, ich glaube, Platz 7 und Platz 18 in der Tabelle ist.
Das ist so absurd. Nein, auf gar keinen Fall ist das der Unterschied. Kannst du denn dafür ein größeres Phänomen oder einen größeren Grund dafür finden, warum das so ist, dass die Konstanz in der Inkonstanz da ist?
Ich glaube, da sind wir schon bei einer meiner Thesen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Hinrunde einfach über Gebühr gespielt hat. Also hat die Mannschaft teilweise Ergebnisse erzielt, die so eigentlich gar nicht drin waren. So, wenn man sich dann das 5-1 gegen Leipzig erinnert oder auch das 5-1 gegen Gladbach, wo es einfach richtig gut war. Aber wenn man das dann mal auseinanderdrömelt, dann war es halt einfach gegen Leipzig. Ich war da im Stadion, ich habe das kommentieren dürfen, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber da war nach 12 Minuten oder 16 hat man 3-0 geführt und da ist das Spiel natürlich durch. Und dann musste man nichts mehr machen. Leipzig hat versucht aufzumachen, aber konnten halt nicht mehr. Gegen Gladbach war es in der zweiten Halbzeit noch schlimmer. Die haben halt irgendwie einen wahnsinnig schlechten Tag gehabt. Die haben halt Abwehr gespielt, dass man mich hätte einwechseln können und ich wäre nicht negativ aufgefallen zwischenzeitlich. Also wirklich ganz schlimm. Und sowas hat dann die komplette Wahrnehmung überlagert, weil ich glaube, die Hinrunde war gar nicht so gut, wie sie sich angefühlt hat. Und die Rückrunde war wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wie es dann am Ende ausgegangen ist von den Punkten her. Aber das sind halt so, in der Hinrunde hat man Spiele gewonnen, die man vielleicht nicht hätte gewinnen müssen. Durch diese Freak-Spiele hat man es noch überlagert. Mhm. Und in der Rückrunde war es genau umgekehrt. Da hat man halt alles verloren, was man irgendwie konnte. Man hat sich maximal doof angestellt, Punkte hergeschenkt, Spätpunkte verschenkt. Aber woran das liegt, das möchtest du ja wissen. Und das ist die richtig gute Frage. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass Kader und Trainer eigentlich gar nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Dass es da halt gewisse Diskrepanzen gibt. Hasenhüttl steht für diesen Raber-Fußball, für ganz viel Pressing und Schnellspielen. Und dafür wurden auch Spieler geholt, aber es waren halt noch Spieler da. Und Jonas Wind ist ein unglaublich wichtiger Spieler, aber Jonas Wind ist kein Pressing-Spieler. Und ja, vielleicht hat man da Trainer und Kader nicht so richtig aufeinander abgestimmt.
Kann man das vielleicht an Jonas Wind am besten erzählen? Weil das Interessante ist ja, also ich habe darüber nachgedacht, weil ich auch den VfL Wolfsburg viel positiver vorhergesehen habe in der Saisonvorschau, und das lag vor allem an Ralf Hasenhüttl, weil ich mir dachte, naja, die Art und Weise, mit der er spielen lässt, das könnte zu Wolfsburg generell eigentlich schon passen, und dann hat man qua der individuellen Qualität, die man hat, einfach eine gute Chance, in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Und ich habe dann Wolfsburg, glaube ich, irgendwie auf 7 oder 8 getippt, da wo man auch gelandet ist nach der Hinrunde. Vielleicht sogar auf 6, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber das hatte eben viel mit Ralf Hasenhüttl zu tun. Und jetzt haben wir das Auseinandergehen von Hinrunde, wo man eben auf Platz 7 war, und Rückrunde, wo man ja gerade noch Platz 18 vermeiden konnte, haben wir ja gerade schon thematisiert. Und das kann man ja aber auch an Jonas Wind ablesen. Habe ich ja hier im Rasenfunk auch thematisiert. Der, finde ich, kreativste Fußballer bei Wolfsburg, der stand ganz lange nicht auf dem Feld. Und dann war er auf einmal Stamm. Ich dachte, man trennt sich vielleicht im Winter, und in der Rückrunde war er dann Stammspieler. Aber gleichzeitig hat man ja auch nie so wirklich einen Hasenhüttl-Fußball gespielt. Also wenn ich nach irgendwelchen Zahlen mit hohem Pressing suche, da finde ich nichts. Die meisten Balleroberungen hat man im eigenen Verteidigungsdrittel gehabt und im Mittelfelddrittel, im Angriffsdrittel, da ist Wolfsburg nicht besonders hervorgestochen. Woran liegt das? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, der Kader hat nicht zum Trainer gepasst. Gab es denn da auch nochmal eine Veränderung innerhalb der Saison?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube eigentlich keine große. Ich weiß nicht, ob es sich so leicht erklären lässt. Es war so ein bisschen auserzählt und jeder wusste, was passiert, weil du kannst das bestätigen. Es war jetzt nicht so, dass man jedes Spiel was anderes gesehen hat, so rein vom taktischen Ansatz, sondern es war halt sehr, sehr viel, sehr, sehr Gleichförmiges. Und da hat man dann auf Gegnerseite sehr schnell gemerkt, okay, wenn wir denen einfach den Ball geben, wenn es eng wird, und sagen, ja, dann macht mal, dann passiert da halt auch nichts. Und genau das hat man hingekriegt. Und dann waren die Räume sehr, sehr eng. Und Jonas Wind stand da alleine irgendwo immer auf der Neun rum oder auf Außen, wo er, glaube ich, ein bisschen verschenkt ist. Also ich glaube, der muss eigentlich noch einen Stürmer um sich drum haben, mit dem er so ein bisschen kombinieren kann. Und das fehlte dann. Und ja, so war es dann leicht auszurechnen. Und dann passieren halt auch noch so Spiele, also so, ja, Hinrunde gab es dann so Ausreißer, wo man dann dachte, naja, das kann mal passieren. So, da hat auch der Spielplan ganz, ganz böse in die Karten gespielt, weil wir anfangs gegen die Großen gespielt haben und dann hieß es, ja, gegen Frankfurt kann man 2-1 verlieren, das kann passieren. Oder guck mal, Leverkusen 4-3 in der Nachspielzeit, da hat man sich das alles ein bisschen schön geredet. Aber ich glaube, am Ende war das gar nicht so gut, wenn man das so rückblickend betrachtet, wie man sich vorgestellt hat.
Ja, das mit dem Spielplan, das haben wir natürlich damals auch schon thematisiert. Aber würdest du denn sagen, gab es denn einzelne Spiele, wo man so klassischen Hasenhüttl-Fußball überhaupt mal gesehen hat in der Saison?
Ich glaube so richtig gar nicht, wie du sagst. Also Hasenhüttl ist ja auch sehr viel Laufen und sehr viel Pressen und sowas. Und gerade was das Laufen angeht, war der VfL, ich glaube, 17. oder so. Also ich sag
ja,
mal,
ja, genau, 17. Eher, vor Bochum.
Ja, eher gemütlich unterwegs. Also es war mehr so ein Presschen. Und das das war halt, das hat da nicht gut funktioniert. Also der Spielansatz mit so einem mäßigen Pressing, das, ja, scheint nicht gut geklappt. Also nein, das hat offensichtlich nicht gut geklappt. Da waren viele Lücken und das war dann irgendwann immer leichter auszunutzen.
Und das ist nämlich das, wo ich glaube, dass du mit deinem Punkt, Kader und Trainer haben so nicht zusammengepasst, vielleicht wirklich in eine offene Wunde stößt. Also Pressing haben wir, also Laufstärke oder Laufschwäche in dem Sinne haben wir angesprochen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, die Zahlen, die ich mir notiert hatte fürs Pressing, man ist auf Platz 16 bei Tacklings im mittleren Angriffsspieldrittel und auf Platz 15 im Angriffsdrittel. Also wirklich gar kein hohes Pressing, eigentlich alles im
Aber bei den Fouls sind wir weit vorne. Ja. Um auch einfach mal was Positives zum Thema Tackling zu sagen.
Ja, naja. Führt aber halt dann zur schlechtesten Tackling-Quote und zur zweitschlechtesten Dribbling-Quote aller Bundesligisten. Und wenn ich mir jetzt eben überlege, auf einem weißen Blatt Papier, was hat der Ralf Hasenhüttl, wie ich ihn noch von früher kannte, muss man auch dazu sagen, er kann sich ja weiterentwickelt haben, was hat der immer spielen lassen, da war das eben hohes Pressing, hohe Ballgewinne, sehr gute Dribbler, viel Geschwindigkeit, vor allem über die Flügel und dann eben ein sehr schnelles Umschalten. Und ich höre jetzt auch auf mit den Statistiken, aber es ist nicht schwierig, schlechte Statistiken zum VfL Wolfsburg in dieser Saison zu finden, weil da war eben einfach sehr viel nicht gut von Beginn an, auch wenn manche Ergebnisse, du hast es ja sehr schon erwähnt, darüber hinweggetäuscht haben. Was glaubst du, hat denn dem Kader dann gefehlt oder was hat Ralf Hasenhüttl gefehlt, um mit diesem Kader besseren Fußball spielen zu lassen?
Ich glaube, uns hat eine klare 9 gefehlt. Irgendjemand, der da vorne drin steht. Da hatten wir, wenn man so will, Lukas Metscher, der halt leider ja ständig verletzt ist. Der hat, glaube ich, wieder gefühlt 2/3 der Saison verpasst. Mhm. Zumindest fit verpasst. Mo Amura, der halt eine wahnsinnig geile Verpflichtung ist, aber der braucht halt auch Platz und den kannst du schlecht als reine 9 einsetzen. Dafür ist er auch zu undiszipliniert eigentlich. Also der ist ja positiv undiszipliniert, weil der ist halt einfach immer unterwegs. Mhm. Aber ja, und Jonas Wind ist das auch nicht. Jonas Wind ist jemand, der Platz braucht, der Spieler um sich braucht, mit denen er zusammenspielen kann. Und ich glaube, das hätte Hasenhüttl gut getan, wenn wir einen Lukas Metscher halt auf 100% gehabt hätten. Kevin Behrens ist da noch eine ganz andere Geschichte. Der hatte, glaube ich, so noch andere Probleme, die er mitgebracht hat und auch mit sich hatte. Deswegen hat das auch nicht funktioniert. Weil der wäre prinzipiell auch so ein Spieler, aber es hat halt gar nicht funktioniert. Und dann, ja, dann aggressive, schnelle Leute auf den Außen hätte man eigentlich prinzipiell gehabt mit Wimmer, mit Amura, Paredes, wenn er fit gewesen wäre. Und die Möglichkeiten waren schon da eigentlich, aber irgendwie wollte er nicht. Also es hat ja auch einen Grund, warum Wind zum Beispiel seine beste Phase hatte, als er nur Einwechselspieler war und alle sich gefragt haben, wie kann das sein? Der macht irgendwie in den ersten 7 Spielen 9 Tore oder so, ja, ist aber kein Stammspieler. Und dann, ja, als er dann Stammspieler wird, macht er keine Tore mehr. Also das ist, irgendwas war da auch quer, irgendwas schien da intern auch nicht richtig zu laufen, habe ich das Gefühl. Und ja, das hat es ein bisschen schwer gemacht. Dann kam noch dazu, dass mit Lovren Mayer natürlich einer der ganz wichtigen Spieler der Mannschaft eigentlich mehr oder weniger die gesamte Saison ausgefallen ist. Also der wurde in Kiel verletzt am zweiten Spieltag und ist irgendwie am drittletzten Spieltag wiedergekommen. Zwischendurch war er irgendwie einmal da, um sich wieder zu verletzen. Und das sind halt alles relativ schwere Schläge, die Mannschaft dann doch nicht ausgleichen konnte.
Und weil du das jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dieses Verletzungsthema, das war ja wirklich ein großes beim VfL in dieser Saison. Sehr, sehr viele wichtige Spieler, die verletzt waren oder auch Spieler, die immer mal wieder verletzt waren. Gibt es da irgendein Muster? War das jetzt einfach Pech? Hat man vielleicht auch, also kann man vielleicht auch leider nicht mehr mit einem Lukas Metscher wirklich planen für 30 Spieltage?
Bei Lukas Metscher würde ich das tatsächlich so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, der hat irgendwas im Körper, das es schwer macht, für ihn eine ganze Saison durchzuhalten. Bei vielen anderen war es Pech. Bei Kevin Paredes war es so, der hatte sich, glaube ich, im Sommer am Fuß operieren lassen, weil da irgendwas kaputt war. Und der ist nie fit geworden. Der ist, ich glaube, beim vorletzten Spieltag wieder zurückgekommen, obwohl es eigentlich nur ein paar Wochen dauern sollte. Aber irgendwie musste er dann nochmal operiert werden und hatte dann immer noch Schmerz und konnte nicht laufen. Und Lovro Meyer ist zu früh wiedergekommen, weil der halt immer spielen will. Der will immer nach vorne und hat sich gleich wieder verletzt. Das war bitter bei Matthias Swarnberg, der war ja auch regelmäßig so für 2-3 Spiele raus, dann mal wieder 2-3 Spiele da. Ich weiß nicht, ob es da ein System hintergibt, dafür stecke ich da nicht so drin. Dafür spricht so ein bisschen, dass jetzt beim VfL gerade auch ganz viel so hinter den Kulissen an Steinen umgedreht wird. Also so irgendwie Sportphilosophen und irgendwelche Kadermanager werden jetzt irgendwo hergeholt aus der Vergangenheit von Peter Christiansen, so um ja da neue Impulse zu holen. Offensichtlich hat der jetzt auch, der ist jetzt ein Jahr und ein bisschen da, nachdem man Marcel Schäfer ja abgelöst hat. Der hat sich das jetzt ein Jahr zumindest nach außen sehr ruhig angeguckt. Intern arbeitet er wohl sehr, sehr viel und auch sehr, sehr kritisch mit allem, was da so ist und versucht halt, ja, so eingefahrene Wege ein bisschen umzuwerfen. Ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass beim VfL doch immer die gleichen Leute an der gleichen Stelle waren. Was komisch klingt, wenn wir ständig den Trainer wechseln, aber ja, was dahinter ist, bleibt halt ja dann in der Regel unangetastet, weil es ist ja auch eine schöne Ausrede. Wenn man dann am Ende der Saison sagt, ja, der Trainer hat nicht gepasst, lass uns einen neuen holen, dann guckt man dann erstmal wieder auf den neuen Trainer, bevor man guckt, und was macht eigentlich, was weiß ich, der Sportkoch, Mir ist gerade kein besseres Wort eingefallen.
Aber wenn du sagst, der Kader hat nicht zu Hasenhüttl gepasst, zu welchem Fußball würde denn dieser Kader deiner Meinung nach passen, wenn wir jetzt eben auch mal die verletzten Spieler als verletzte Spieler rausrechnen? Also was wäre denn möglich gewesen in der Saison?
Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich, glaube ich, zu sehr theoretisch. Also ich glaube schon, dass das eine Mannschaft ist, die gerade mit dem zentralen Mittelfeld, weil da sind ja mit Gerhard, mit Arnold, mit Franks, mit Zwanberg und mit Abstrichen, mit dem überraschend guten Benze Dardai, also nicht überraschend gut, sondern überraschend tief ins Team eingestartet, eigentlich gute Leute, die von da aus das Spiel eigentlich gut vorantreiben müssten, die da auch Kreativität haben, die auch die Chance haben, da Tempo reinzubringen. Aber gerade wenn es nicht läuft, ist unser Mittelfeld wie so eine Bremszone. Also man spielt den Ball da rein und dann wird halt erstmal geguckt und dann ist es auch schon wieder vorbei. Und das kriegen alle Spieler sehr, sehr gut hin, den Ball dann zu verschleppen. Aber das fehlt dann halt. Und dann auf den Außen hätte man halt, oder inzwischen spielt ja selbst Wimmer im zentralen Mittelfeld bei uns, um es noch voller zu machen. Und das klappt eigentlich alles ganz gut, aber es hängt nicht gut zusammen. Also da fehlen, wie man so sagt, die Abläufe so ein bisschen, hat man das Gefühl, die dann so wirklich das den Schwung nach vorne bringen, die so eine geschlossene Spielidee haben.
Und wo würdest du sagen, müsste der Kader, also jetzt im rein nach der Klasse der Spieler, wo müsste man eigentlich in der Tabelle rauskommen?
Oh, ist schwer. Also ich glaube gar nicht so viel weiter vorne, aber es müsste schon im Kampf um das europäische Programm sein. Also ich glaube nicht, dass wir einen Champions League Kader haben, aber irgendwo dahinter müsste es doch sein, weil also ich sehe halt wenige Positionen, die richtig schlecht besetzt sind, sondern das ist eigentlich alles mindestens solide bis gut und teilweise sogar ein bisschen herausragend und da müsste man eigentlich mehr rausholen können.
Weil, also du hörst das vielleicht schon an meinen Fragen und wir landen damit auch, glaube ich, schon in deinem Transferaspekt, den du auch mitgebracht hast. Da gab es nämlich auch noch, also diese Aufteilung in Hinrunde und Rückrunde, die zieht sich so ein bisschen durch beim VfL Wolfsburg. Mhm. Ich muss sagen, dass ich inzwischen wirklich Zweifel habe, ob der Wolfsburger Kader wirklich so gut ist, wie er auf dem Papier aussieht. Weil ja, natürlich, Lovro Mayer wär so ein Spieler, der könnte einiges verändern. Aber ansonsten finde ich, man ist auf ganz vielen Positionen solide besetzt, aber das sage ich ehrlicherweise auch über den FC Augsburg.
Mhm. Ja, und bei Lovro Mayer muss man auch dazu sagen, also es ist ein fantastischer Spieler, der Mannschaft viel geben kann, aber die Frage, ob der zum Hasenhüttl-Fußball passt, ja, ist dann da auch noch offen, weil das ist ja, eigentlich wurde er genau für das Gegenteil geholt, sondern um so ein bisschen was mit dem Ball anfangen zu können. Und das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber man kann nicht alles an diesem einen Spieler aufhängen, das wäre auch unfair.
Ja, ja, genau. Und ich meine, wie gesagt, also ich will ja damit auch jetzt nicht sagen, alle Spieler, die beim VfL sind schlecht. Das wäre Quatsch. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr guter Bundesliga-Durchschnitt, aber vielleicht halt nicht mehr, weil für das vielleicht mehr müssten manche Neuverpflichtungen besser funktionieren. Dennis Waffro zum Beispiel wird mir präsentiert als der Barbo schlechthin in der Abwehr und er spielt auch einen Teil der Serie so. Und dann ändert sich das aber und er sieht wieder sehr menschlich aus und fügt sich eigentlich ganz gut ein ins Team. Selbst Maximilian Arnold, finde ich, ist in dieser Saison nicht immer an sein Leistungsmaximum rangekommen und der war eigentlich bisher immer die Benchmark. Spiel so wie Maximilian Arnold, dann bist du eben relativ gut mit dabei. Und selbst ein Mohamed Amoura, der ja eigentlich so mit wahrscheinlich dann der beste Transfer in dieser Saison war, auch der hatte Phasen, in denen er aus unterschiedlichen Gründen kaum einen Einfluss aufs Spiel hatte. Vielleicht auch, weil die Teams besser verstanden haben, worauf du dich einstellen musst, wenn du gegen ihn spielst. Du hast den Aspekt der Transfers ja auch mitgebracht.
Ja.
Wie siehst du es denn?
Also prinzipiell auf dem Papier hätte ich, auch jetzt so nach der Saison würde ich sagen, hat man eigentlich seine Hausaufgaben gut gemacht. Ne? Wir haben mit Kuhn Castells und Maxence Lacroix zwei ganz, ganz wichtige Leute abgegeben. Das darf man auch nicht vergessen, haben die durch Grabara und Kudirakis, wenn man will, 1:1 ersetzt. Halt nicht 1:1 von der Klasse, weil ich glaube, Kuhn Castells ist schon nochmal ein ganz anderer Keeper, Kamil Grabara. Auf den trifft im Endeffekt auch genau das zu, was du gesagt hast. Der hat drei Viertel der Saison wirklich richtig, richtig gut gespielt, aber der hatte halt auch so seine Flattermänner drin. Mhm. Und Kulirakis, gut, der ist blutjung und das erste Mal im Ausland. Das ist schon okay, dass der nicht so hundertprozentig ankommt, aber er ist halt kein Maxence Lacroix und das ist dann schon ja ein Qualitätsverlust. Dann hast du Dennis Waffro zum Abschluss dazu geholt. wo ich auch immer noch, also ich freue mich, dass er da ist. Wir haben ihn jetzt für in Anführungszeichen nur 2 Millionen fest verpflichtet, was ja für einen Stammspieler im aktuellen Fußball eine absurd niedrige Summe ist. Gleichzeitig hat man zu der Zeit dann aber Jens abgegeben, noch dazu Cesiger erst, Jens ist im Winter gegangen, ich glaube, so rum war es.
Andersrum. Jens genau im Sommer und Cesiger, weil da gab es nämlich...
Ich habe richtig aufgeschrieben. Ja, genau.
Genau, da gab es die Cesiger-Tabelle bei allen FCA-Fans. Immer mit, wenn er mit dabei war, haben sie keine Gegentore kassiert. Zuerst in der Rückrunde.
Der, genau. Den haben sie ja auch heute fest verpflichtet, von daher... der kommt auch nicht wieder. Und damals war die Ansage, man räumt auch in der Innenverteidigung, oder in der Winterpause vor allem war das die Aussage, man räumt in der Innenverteidigung auch auf, um auf junge Leute zu setzen, weil wir mit David Odogwu ein Riesentalent haben, der ganz langsam rangeführt werden sollte. Und der wurde so langsam rangeführt, dass es, glaube ich, bis zum 30. Spieltag gedauert hat, bis er seine ersten Minuten gekriegt hat. Nur um dann von Anfang an zu spielen, gut zu spielen und dann auch schon wieder nicht mehr zu spielen. Also es war halt auch alles so ein bisschen unschlüssig in der Gesamtheit. Mhm. Und ja, und dann die Transfers, Mo Amura, wie du sagst, wahnsinnig toller Spieler, also sehr, sehr undeutsch in der Art, wie er spielt. Das haben auch alle Mitspieler gesagt. Also er spricht kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch bisher. Man verständigt sich irgendwie so mit Händen und Füßen und der macht halt einfach. Maxi Arnold hat ihn irgendwann als so ein Flummi bezeichnet, der irgendwann irgendwo auftaucht und ein Tor schießt und dann wieder verschwindet. Das ist aber nichts, wo du eine Strategie drum aufbauen kannst, um so jemanden, der so Messi-artig ab, weil Messi ist er dann doch nicht, machen wir uns nichts vor. Auch wenn er klein und trickreich ist, ein Messi ist es noch nicht. Und ja, dann sind das halt Spieler, die wirklich gut einschlagen. Man muss auch Müller nochmal hervorheben, als Grabara verletzt war, ist der reingekommen und hat wahnsinnig gut gehalten auch. Also unser, wir haben es tatsächlich geschafft, im Endeffekt im Tor uns ein bisschen, glaube ich, sogar zu verbessern in Summe. Es fehlt die ganz große Souveränität von Kun Kastels aus den großen Jahren von ihm. Er hat zum Ende, glaube ich, so ein bisschen abgebaut. Von daher war es gar nicht so schlimm, dass man auch mal ein bisschen was Frisches reinbringt. Aber ja, wie du sagst, das sind wahnsinnig viele echt grundsolide Transfers, aber keiner mit diesem, also ich würde Amura tatsächlich rausnehmen, weil gerade in der Hinrunde, glaube ich, war das schon für jemanden, der so hierher kommt, war das schon richtig, richtig gut, was da gekommen ist. Aber es war niemand, der diesen Knalleffekt, der die Mannschaft auf ein neues Level hebt, bringt.
Und dann kommt ja der eigentliche Top-Transfer, gemessen an den Zahlen, im Winter mit Skov Olsen. Jetzt ist natürlich ein halbes Jahr auch eine sehr kurze Zeit, um eine Leistung zu bewerten. Aber das macht natürlich dann so eine schlechte Rückrunde noch schwerer verdaulich, wenn du da nochmal richtig Geld in die Hand nimmst.
Ja, eben, man gibt Riedle Baku ab, über den der Trainer eine Woche vorher noch gesagt hat, den will er unbedingt behalten, das ist ein ganz wichtiger Mann. Wo man sich auch fragt, wie da die internen Kommunikation ablaufen. Das ist noch wieder eine andere Geschichte. Und man holt da mit Andreas Skov Olsen jemanden, von dem man denkt, der kann den irgendwie ersetzen. Man holt da noch Mats Röslev, um sozusagen die defensive Variante von Riedle Baku zu ersetzen. Und ja, am Ende der Saison spielt dann Kilian Fischer die meisten Spiele auf der Position und weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Also damit war auch nicht zu rechnen. Ich freue mich für den, weil der sich das wirklich hart erarbeitet hat. Aber Skov Olsen war halt verhältnismäßig wirklich eine Enttäuschung. Also er hat irgendwie 1-2 gute Spiele gemacht und der Rest ist dann fällt dann, glaube ich, am ehesten so unter Mitläufertum.
Stand 4-mal in der Startelf, Röslev stand 2-mal in der Startelf. Meinst du, das war auch ein Grund dafür, dass man sich dann noch vor Saisonende von Hasenhüttl getrennt hat?
Ich glaube, das war vor allen Dingen daran gelegen, dass er, also ich hatte das Gefühl, er wirkte immer so ein bisschen fahriger. Also die Entscheidungen wurden irgendwie weniger nachvollziehbar, die Spiele wurden immer noch schlechter, es wurde noch uninspirierter. Dann kam halt noch diese Phase mit, ich glaube, 9 Spielen ohne Sieg in Folge, wo halt auch wirklich wenig Hoffnungsschimmer dazwischen waren. Und ich glaube, das war dann alles zu viel. Dann gibt's noch, also es gibt dann noch so ganz viele Gerüchte, dass es dann hinter den Kulissen ein bisschen chaotisch war, dass er, ich sag mal, taktische Besprechungen vor allem mit seinem Sohn, der Co-Trainer bei uns geworden ist, geführt hat und sich von außen hat relativ wenig sagen lassen. Vor der Saison hieß es, man will die Jugendspieler ganz doll einbauen und dann gab es irgendwann, wir hatten eine Phase, da waren praktisch alle Verteidiger, die wir noch hatten, verletzt, außer David Odogwu. Und dann gab es so ein Geheimtraining und das war so geheim, dass der Trainer die U19-Trainer vom Platz geschickt hat.
Ach, stimmt,
das haben wir auch noch. Offensichtlich nicht wusste, wer das eigentlich genau ist und das macht dann alles keinen ganz guten Eindruck. Und das war dann, glaube ich, so eine Summe, wo man gesagt hat, okay, wir müssen nochmal einen Impuls setzen, wie man das so schön sagt. Und hat dann auf den Jugendtrainer gesetzt und dann ist jetzt nicht so, dass die alles hervorragend gemacht haben und man hat wenigstens noch einen Sieg in Gladbach geholt und so versöhnlich ist ein großes Wort, aber man hat die Saison so ein bisschen über die Ziellinie gerettet.
Ja gut, ich meine, in der Auswärtstabelle sieht's ja gut aus für den VfL. Da ist man ja Platz 4 sogar mit 8 Siegen, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Aber auch da muss man ja sagen, wie bei so vielen Dingen vom VfL, das folgt nicht so wirklich einem Muster. Also jetzt irgendwie davon zu sprechen, dass sie zu Hause mehr das Spiel machen mussten, wenn man sich die Ballbesitzstatistiken anguckt. Das ist so wild durcheinander gemixt, dass man das eigentlich jetzt nicht als Argument heranziehen kann. Aber du hast noch mitgebracht als einen der Punkte, Spielsystem ohne Kreativität. Und da sind wir ja dann wahrscheinlich jenseits von, man schickt irgendwelche U19-Trainer vom Trainingsplatz, weil man sie nicht erkennt oder weil man vielleicht in dem Moment irgendwie schlechte Laune hat und das nicht möchte. Das ist ja das eine und eben auch den eigenen Sohn ins Trainerteam zu holen. Aber das andere ist ja, wie das Team gespielt hat. Lass darüber noch mal ein bisschen sprechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut.
Ja, das ich bin ja dieses Jahr so ein bisschen ins Wölferadio, auch in den Live-Kommentar gerutscht. Und so ein Spiel wie, weiß ich nicht, gegen Augsburg zu kommentieren, ist dann wirklich harte Kost, weil
das hätte man auch nicht ahnen können, Dennis.
Nee, ich weiß. Aber das ist wirklich danke. Aber das ist wirklich dann so eine, das sind dann so Spiele, wo du halt auch wirklich, also da passiert gar nichts. Also wie oft ich dann kommentieren musste, dass jetzt wieder Kudirakis den Ball hat und zu Dennis Wawro gibt und wieder zurück. Und irgendwann gehen einem halt auch die dummen Geschichten aus, weil es halt wirklich keinen Spaß gemacht hat. Und da gab es halt viele Spiele. Ich glaube, viele Gegner haben es auch einfach drauf angelegt, weil die genau wussten, wir geben, also ne, wenn wir den Ball verlieren, ziehen wir uns zurück, stellen uns hinten rein, da kommt schon nichts. Und das war dann genauso. Also man hat halt ja eigentlich mit, weiß ich nicht, mit einem Arnold, mit einem Wind, mit einem Amura, mit einem Wimmer, genug Spieler, die eigentlich in solchen Situationen irgendwas machen können müssten. Aber das ist so selten passiert. Es gab immer mal wieder so Lichtblicke. Es gab von Patrick Wimmer ein Spiel, wo der wirklich wahnsinnig tolle Sachen gemacht hat, wo er auch alleine praktisch die Pressing-Reihe war. Aber es hat immer funktioniert. Der hat so viele Bälle abgefangen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Das muss irgendeins der Spiele gewesen sein, die wir gegen Bremen, glaube ich. Keine Ahnung. Wirklich gutes Spiel gemacht. Und am Ende, ich glaube, das haben wir sogar gewonnen. Aber in Summe hat dann immer wieder so viel gefehlt. Und ja, wie gesagt, es war so durchschaubar. Also es war für keinen Gegner ein Problem, uns zu spielen irgendwann.
Und ist das jetzt im Spielsystem angelegt gewesen, dass es so einfach war, Wolfsburg zu bespielen?
Das ist der Teil, der schwer. Also es war nicht so angelegt. Also das wird nicht im ersten Training gewesen sein, dass Ralf Hasenhüttl auf den Platz gelaufen ist und gesagt hat, so, und wir spielen jetzt mal berechenbar. So, ich weiß nicht, Buchhalterfußball. Das ist halt Quatsch und das war mit Sicherheit auch nicht das Ziel. Und dafür ist der Kader auch viel zu gut. Aber irgendwie, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Unter Niko Kovac haben wir, glaube ich, ganz ähnliche Gespräche geführt, dass man irgendwie immer wieder in so Muster zurückfällt und immer wieder den Sicherheitsball spielt und Bälle quer verteilt, bevor man sie nach vorne spielt. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum jetzt halt hinter dem Team umgeräumt wird, weil da ist es, ich glaube, von Feyenoord oder so kommt ein Spielphilosoph, der halt so die Philosophien der des Vereins so ein bisschen leiten soll und das in eine Richtung drängen soll. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich nicht irgendwie so Esoterik-Voodoo ist oder ob das was bringt, aber am Ende kannst du dem Verein gerade nicht schaden, weil gerade, ich meine, für was steht der VfL, wenn du ihn dir jetzt spielerisch vorstellst? Ich meine, du hattest das große Glück, alle Spiele sehen zu dürfen. Und was anfangs noch ab und zu, glaube ich, ganz witzig war, ich meine, wir hatten so Highlight-Spiele, das 4-3 gegen Mainz, die 2-5-1-Siege, das hat wirklich Spaß gemacht. Und da war halt auch richtig Stimmung und alle waren zufrieden. Und die Spiele gegen Bayern, 2x3-2 verloren, das kann durchaus passieren. Aber dazwischen waren dann halt so Spiele wie, ich weiß noch, das Spiel gegen Kiel war so absurd. Da haben wir in Wolfsburg 2-2 gespielt. In der ersten Halbzeit eine unfassbare Grütze zurechtgespielt, dann noch ein Tor von Kiel kassiert. Dann kommt man aus der Halbzeitpause, spielt die an die Wand. So 20 Minuten lang hätte man 4-5 Tore schießen müssen, würde ich sagen. Man macht aber nur 2, sodass Kiel dann am Ende den Ball nochmal ins Tor stolpert und ja, den dümmsten, aber irgendwie auch verdientesten Ausgleich der Welt schießt. Und das schleppte sich so durch die Saison. Und je länger es dauerte, desto mehr wirkte es halt, als hätte Hasenhüttl so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, als würde er versuchen, weil er hat dann halt auch im Personal ganz viel rumrotiert. Dann hat Wimmer mal auf der 9 gespielt. Dann, ich weiß gar nicht, wer bei uns alles Mittelstürmer gespielt hat. Dann irgendwelche Rochaden in der Dreier-Offensivkette. Dann, es ist ja auch so absurd. Die gesamte Vorbereitung wurde mit einer Dreierkette gespielt.
Ja.
Und vom ersten Spieltag an spielt man mit einer Viererkette. So, das alles.
Um dann hinten raus wieder zur Dreierkette zu wechseln in einzelnen Spielen. Und was mir eben aufgefallen ist, allein jetzt eben taktisch gesehen und von der Formation her gedacht, Hasenhüttl hat relativ häufig für einen Bundesliga-Trainer in dem 4-3-3 spielen lassen. Oder manchmal war es auch ein 4-4-2, aber eigentlich hatte er schon ganz gerne alle drei Positionen, Zentrum und beide Flügel, offensiv schon besetzt. Ergibt ja auch durchaus Sinn. Aber das ist halt ein Ballbesitz. Das ist eine Ballbesitzformation. Da musst du viel Ballbesitz haben, um die Kontrolle zu haben, weil ansonsten hast du immer wieder Probleme gegen den Ball. Weil gegen den Ball ist es dann natürlich ein 4-4-2, also man läuft ja dann nicht im 4-3-3 an. Aber da gibt's ja dann immer eine Position, die immer rausrücken und sich fallen lassen muss. Das heißt, für ein ganz hohes Pressing ist es auch wirklich sehr schwierig. Und Wolfsburg war ja keine Ballbesitzmannschaft in dieser Saison. Also von den 12 Spielen, in denen man mehr den Ball hatte als der Gegner, hat man nur 2 gewonnen. Ich habe vorhin gesagt, man kann da kein Muster erkennen. Es ist doch ein relativ deutliches Muster, habe ich jetzt, als ich mir gerade über die Statistik angeguckt habe.
Wenn du so sagst, ist es doch deutlich,
ja. Ja, also ich meine, es ist halt insofern kein Muster, weil man auch von den Spielen, in denen man weniger den Ball hatte, relativ häufig verloren hat. Aber das ist halt schon überdeutlich und das kommt natürlich dann auch aus der Rückrunde, indem man dann den Ball hatte, aber keine Schüsse daraus generieren konnte, weil man eben, du hast vorhin angesprochen, das bremsende Mittelfeld und so weiter hatte. Und neben allen Kader-Themen, die wir da auf jeden Fall auch haben, kann man das eben nicht vom Trainer trennen. Und wenn ich dich jetzt bitten würde, ein Fazit der Zeit von Ralf Hasenhüttl als Wolfsburg-Trainer zu ziehen, wie würde das ausfallen?
Also er hat uns erst stabilisiert und die Stabilität dann wieder verloren. Also es ist so, er hat das, was er aufgebaut hat, gefühlt zum Ende hin wieder eingerissen. Also es ist halt ja eine Berg- und Talbahn, ein Hin und Her. Das, was wir die ganze Saison sagen können, wir hatten Hinrunde, Rückrunde, wir hatten guten Hasenhüttl, schlechten Hasenhüttl, wir hatten offensive Ecken und defensive Ecken, wo wir auch bei beiden Spitze sind, nur anders, als wir es gerne gehabt hätten.
Also du meinst so, jetzt die Standardtore und dass man eben viel nach Ecken sowohl Tore getroffen hat, aber auch sehr viele kassiert hat nach Ecken.
Ich glaube tatsächlich die meisten kassiert und die meisten geschossen.
Ja, ja, genau.
Also absurde Statistik. Ja, und deswegen, ich glaube, das trifft auch auf Ralf Hasenhüttls Zeit bei uns zu. Also er hatte wirklich starke Phasen, in denen es auch gut lief, und er hatte halt Phasen, in denen es wirklich sehr, sehr zäh war und sehr viel graues Brot, das man da essen musste.
Und ich meine, das kann man jetzt den aktuell Handelnden nicht zum Vorwurf machen, weil Christiansen ist noch nicht so lange da. Aber wenn ich mir allein nur die letzten Cheftrainer durchgehe, deswegen habe ich diese Eingangsfrage an dich gestellt. Marc van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac, Ralf Hasenhüttl. Ich würde die These aufstellen, das ist neben Borussia Mönchengladbach die verwirrendste Abfolge von Trainern. Ich möchte nicht die einzelnen Trainer damit bewerten, sondern einfach nur dieser Wechsel von einem zum anderen. Das folgt überhaupt gar keiner Linie. Wird's der Spielphilosoph richten, Dennis? Wird's jetzt besser werden?
Ja, ich denke schon, da bin ich mir ganz sicher. Und wir werden, also nein, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, wir werden auch wieder einen Trainer kriegen, der in diese Reihe überhaupt nicht passt. Also bin ich mir todsicher. Ich weiß nicht genau, wer es wird. Das weiß noch keiner so richtig. Die Gerüchte sagen, dass es, ich glaube, Herr Nestrup aus Kopenhagen wird. Wobei es mir langsam ein bisschen viel
Kopenhagen-Connection, ja, wollte ich gerade schon sagen.
Das ist dann auch nicht immer auf Dauer gut. Ich meine, wenn es klappt, bin ich zufrieden. Aber ich habe meine Zweifel. Und
wenn es dann nicht klappt, holt euch jetzt Torup. Der kommt ja auch aus Kopenhagen.
So, jetzt läuft's. Genau. Nee, ich habe keine Ahnung. Und deswegen, also wie du sagst, die Reihenfolge, die folgt überhaupt gar keiner Logik. Wirkt immer als, ich weiß nicht, als würde man sagen, okay, mit Ball ist nicht schlecht, aber wir müssen besser kontern. Dann holt man einen Trainer, der kontern kann. Aber dann können wir nur noch kontern plötzlich. Und dann sagt man, wir haben hier überhaupt keinen Ballbesitz mehr. Und dann wechselt man wieder um. Und es wirkt alles ein bisschen panisch. Und ich hoffe halt, dass sich das jetzt irgendwie mal beruhigt in irgendeine Richtung, dass wir so eine gewisse Stabilität, ich glaube, das würde wahnsinnig viel bringen, wenn wir einfach mal so ein Jahr hätten, wo es vielleicht am Anfang und am Ende gleich gut läuft. So, meinetwegen mittelgut. Es muss ja gar nicht so ganz gut sein, aber dass wir einfach mal
so Rang 11 wäre was, ja?
Nee, warte mal, wenn du es so sagst, klingt es wieder negativ.
Ja, genau. Ja, naja, ich meine, die Sache ist ja, wie man auf Rang 11 landet. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Saisonverläufe. Aber es ist halt so interessant, weil genau aus Überlegungen wie denen, die wir jetzt gerade in den letzten Minuten hatten, sind wir damals, du erinnerst dich bestimmt noch, in unserem Wolfsburg-Schwerpunkt zu dem Punkt gekommen, wahrscheinlich wird Niko Kovac bald entlassen, aber eigentlich passt er gar nicht so schlecht zum Kader, weil er hat spöttisch gesagt erkannt, dass man mit denen jetzt keinen Ballbesitzfußball spielen kann und dass die lauffaul sind und deswegen fordert er zwei Dinge von ihnen, laufen, laufen, laufen und umschalten, umschalten, umschalten und bloß nicht jetzt hier irgendwie 70% Ballbesitz pro Spiel. Es sah halt nur entsprechend aus, wie halt solcher Fußball eben aussieht, aber es schien damals nicht zu reichen. Aber jetzt so im Nachhinein, das sind doch... Oder habe ich irgendeine Entwicklung übersehen beim VfL Wolfsburg seit der Kovac-Zeit?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das Schlimme ist, die Hinrunde tüncht da noch so drüber hinweg, weil die ja wirklich gut war. Also ne, mit den Freak-Spielen, die da drin waren, man hat ein paar Spieler auch wirklich gut gespielt und trotzdem verloren. Und deswegen wirkte das alles so aus einem Guss. Und da seht ihr, es geht doch in die richtige Richtung. Es ist eine Entwicklung passiert und man hatte verschiedene Arten von Spielen gewonnen. Man hatte eine gute Grundformation. Da zum Beispiel Riedle Baku, muss man auch sagen, der und Kilian Fischer haben sich die rechte Seite immer sehr, sehr gut aufgeteilt. Das hat super funktioniert und ja, kaum war Riedle weg und die Rückrunde da, lief das halt gar nicht mehr. Und irgendwie hat Hasenhüttl es nicht geschafft, das irgendwie auszugleichen, egal in welcher Formation, mit welchen Spielern, mit welchen Herangehensweisen es gemacht wurde. Ja, und wie ich sagte, das würde dann, je später es in der Saison war, je schlimmer die Phase war, desto hanebüchner wirkten teilweise die Maßnahmen, dann stellt man doch wieder auf Dreierkette, die in Wolfsburg, glaube ich, tatsächlich noch nie funktioniert hat. Also jeder Trainer, der hierher kommt und was Neues probieren wollte, ist angekommen und hat gesagt, Dreierkette wird's, das geht mit dem Kader. Und es hat nie funktioniert. Also bei Oliver Glasner sind die Spieler irgendwann zu ihm gegangen und haben gesagt, wir spielen nur noch, wenn wir Viererkette spielen. Und ja, und so haben sie es hier auch gemacht, teilweise auf dem Platz. Nee, und deswegen, es wird eine harte Aufgabe da, ich sag mal, das nochmal so umzubauen, dass es funktioniert aus dem Kader, den man jetzt hat, der ja wirklich, also ich finde ihn besser als Platz 11, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich glaube schon, dass man damit Richtung Europa schielen darf und dafür muss man aber irgendwie, ja, einen Schritt machen in die richtige Richtung, irgendeine Idee mit dem Ball kriegen, die dauerhaft funktioniert, die man gegen gute und schlechte Gegner machen kann.
Und das ist nämlich das, wo ich Zweifel habe. Weil das kein schlechter Kader ist, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber wenn man in Rückstand liegt zum Beispiel und ein Gegner, weil man nach einem Standard, nach einem Eckengegentor in Rückstand geraten ist und dann der Gegner ein bisschen tiefer stehen kann, dann wird es sehr, sehr dünn, weil dann hat Wimmer nicht mehr den Platz für seine Dribblings. Amura, du hast es vorhin schon angesprochen, das größte Problem war für ihn, wenn er in engen Räumen war. Der Einzige, der damit leben konnte, war Jonas Wind, aber dem haben dann oft die Anschlussaktionen gefehlt und er hat oft gar nicht die Pässe bekommen. Also das sind schon alles sehr, sehr große Themen, auch keine Themen, die der VfL exklusiv für sich hat. Aber jetzt haben wir schon mehrmals Peter Christiansen erwähnt, den Geschäftsführer Sport, und ihn hast du ja auch nochmal als Aspekt mitgebracht, weil du dich fragst, ob seine Einarbeitung denn abgeschlossen sei. Was wäre denn so dein Zwischenfazit?
Ja, mein Zwischenfazit, ich glaube, wirklich solide Transfers, also das kann man sagen, was da so gekommen ist und was gegangen ist, da hat man sich nicht verschlechtert. Ich glaube, man hat auch eine ganze Menge, also man hat Geld ausgegeben, ja, aber man hat auch, glaube ich, so auf der Gehaltsliste einiges gespart, wenn man so ein paar Dauerstammspieler abgegeben hat. Das ist schon ganz okay. Er taucht nicht oft auf, muss man sagen. Also der sagt wirklich nur, wenn er was zu sagen hat, was. Und sonst, also ist er jetzt nicht, also er ist kein Aki Watzke, der halt ständig, sobald er eine Kamera sieht, irgendwas sagt. Und der, nach dem, was ich auch so aus dem Verein höre, ist er wirklich immer da. Der hört auch ganz viel zu. Der redet auch backstage ganz viel mit den Leuten, aber es bleibt dann halt da. Und das ist eine Sache, die bei uns beim VfL ganz gut ist, weil das klappt nicht immer so. Da wird gerne auch mal, werden Sachen nach außen getragen. Und von daher glaube ich, er macht das, also ich hoffe es vor allen Dingen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass er das ganz gut macht. Der macht einen wirklich guten Eindruck, kompetent. Er und Sebastian Schinzilorz scheinen das alles ganz gut im Griff zu haben. Und ich fand halt auch die Entscheidung irgendwie gegen Ende zu sagen, nee, das geht nicht weiter mit Ralf Hasenhüttl und dann irgendwann zu sagen, es geht sofort nicht weiter, wir können nicht bis zum Sommer warten, das fand ich alles nachvollziehbar und von daher die Aussage und was so bisher passiert ist, das passt ganz gut. Und jetzt muss er halt beweisen, dass mit dem nächsten Trainer, mit seinem ersten Trainer sozusagen, dass er da einen Schritt in die richtige Richtung macht. Das ist ja nicht nur bei den Männern so, das ist auch bei den Frauen so. Da hat er, gehört er ja, das gehört genauso zu ihm. Da ist auch ein Riesenumbruch gerade. Und also ich sag mal, der wird diesen Sommer jetzt sich nicht über Langeweile beklagen können. Und ja, wir müssen mal gucken, so nächstes Jahr im Winter müssen wir mal schauen, ob er einen erfolgreichen Sommer oder nur einen fleißigen Sommer hatte.
Er hat die Rückendeckung von Aufsichtsrat Sebastian Rudolph, der hat vor einer Woche, das wurde im Kicker zitiert, unter anderem hat er ihm nochmal den Rücken gestärkt, ihm und Sebastian Schinzelotz, den du ja auch schon angesprochen hast, die ja beide dann für den sportlichen Bereich verantwortlich sind. Aber weiß man denn, wo Christiansen hin möchte, jetzt jenseits von welche Ziele man sich setzt, sondern auch wie man die erreichen will, also mit welcher Art Fußball?
Ich glaube, die Art des Fußballs ist ihm gar nicht so wichtig. Ich glaube, er will nur ein stimmiges Bild haben. Ich glaube, es ist jemand, der auch viel auf die Jugendarbeit setzt. Da deswegen war ja auch einer der Gründe, warum er geholt wurde, weil die VfL-Jugendakademie ja prinzipiell gar nicht so verkehrt ist. Allerdings kommt halt nie jemand da raus. Und die Spieler werden dann immer irgendwohin ausgeliehen und bleiben dann da. Und ja, die Idee war halt, dass man da den Übergang leichter macht, es den Spielern möglich macht, die da hin und her besser zu wechseln und daraus dann halt, ja gut, dann so dieses Klassiker, Spieler billig holen, teuer verkaufen, wer plant das anders, ist halt auch Teil davon. Aber ich glaube, die Spielweise, die dahin führt, klar hätte man gerne einen dominanten Ajax-Fußball oder sowas, aber ich glaube, da ist ihm bewusst, dass dafür der VfL aktuell noch zu klein ist und dass man erstmal so Schritt für Schritt aufbauen muss, bevor man dann so eine komplett eigene Spielidee zeigen kann. Aber das soll dann wahrscheinlich das Endziel sein. Ich glaube nicht, dass er, ich sag mal, genau auf einem Blatt Papier schreiben könnte, ich hätte gerne diesen Fußball, sondern ich glaube, es reicht, wenn man so eine Handschrift im Fußball hat, wo man sagen kann, das ist der VfL.
Aber sollte er das nicht haben? So eine grobe Richtung?
Ja, wahrscheinlich. Also ich gehe auch davon aus, dass er die hat, sonst wie willst du sonst einen Trainer suchen, wenn du sagst, der muss nur irgendwas können, das ist dann vielleicht doch ein bisschen kurzsichtig, aber...
Na gut, machen andere Bundesligisten schon auch, also da muss man sich jetzt keine Illusionen machen. Es gibt ja auch nicht nur Konzepttrainer da draußen.
Ja, ja.
Also, sonst hätte ja Seoane keinen Job, weil ja kein klares Konzept von außen erkennbar ist. Der kann halt alles ein bisschen und das ist ja auch völlig in Ordnung, meine ich jetzt nicht negativ. Also deswegen kann die Antwort schon sein, nee, muss er vielleicht gar nicht haben. Aber ich finde es halt insofern irritierend, weil du jetzt Dinge beschreibst, die im Hintergrund da schon passieren und das ist gut, aber das Ganze passiert ja ohne, dass die ganz große Entscheidung, nämlich wer wird neuer Trainer, die vielleicht die wichtigste ist, schon getroffen worden wäre. Zumindest Stand jetzt, Dienstag, 27. Mai, Saison ist seit 10 Tagen vorbei. Also was hilft dir zum Beispiel ein Fußballphilosoph? Eh schon interessante Bezeichnung, möchte ich mal sagen.
Ich bin mir sicher, der Job heißt auch anders,
ja,
aber
natürlich.
Ich habe es mir nur so gemerkt.
Ja. Ihr habt halt jetzt einen Richard David Precht bei euch in der Kabine sitzen. Herzlichen Glückwunsch
dazu. Du musst es doch nicht noch schlechter machen.
Aber was bringt einem ein so jemand, der quasi in größeren Linien über Fußball denkt, wenn der vielleicht mit einem Trainer zusammenarbeiten muss, der sagt, ich habe meine eigenen Linien, hör mir auf mit deinen Ideen.
Ja, aber vielleicht ist das der Grund, warum... Oh Gott, ich werde mit diesem Wort so aufgehangen, aber mir fällt der richtige Name nicht mehr ein. Dieser Philosoph. Und unser Precht ist halt jetzt schon da, damit man halt gemeinsam mit dem vielleicht jemanden suchen
den Trainer
kann, der dann halt auch eine Spielweise entwickeln kann, die dann zum VfL passt, also zu dem, was wir haben, aber auch halt in die Jugend mit übertragen werden kann. Dass man dann versucht, so eine ganzheitliche Spiel, um Gottes Willen, aber halt so eine Spielidee zu generieren, die über den ganzen Verein sich trägt.
I'm not convinced, Dennis, aber das liegt
auch... Ich wär's so gerne.
Es liegt nicht an Christiansen und so weiter, es liegt einfach an dem, also, dass sich die Themen halt immer so wiederholen und das ist, vielleicht ist es auch so eine Müdigkeit, weil ich jetzt im 11. Jahr Rasenfunk bin. Aber ich habe keine Lust mehr, bei Gladbach drüber zu reden, dass die nicht aus dem Quark kommen. Ich habe keine Lust mehr, drüber zu reden, dass der FC Augsburg langweiligen Fußball spielt. Und ich will eigentlich auch nicht mehr drüber reden, dass Wolfsburg im Grunde eher Geld verbrennt, als irgendwie damit was Gutes zu machen. Also als du gesagt hast, billig einkaufen, teuer weiterverkaufen, dachte ich mir, ja, würde schon mal damit anfangen, dass man billig einkauft. Und eben nicht 14 Millionen zum Beispiel für einen Spieler, der nur 4-mal in der Startelf in der Rückrunde steht, ausgibt.
Ja, damit hat man sich auch in der Gesamtwahrnehmung, glaube ich, ganz schön viel eingerissen mit diesem Skov-Olsen-Transfer, der, ich sag mal, für die Hälfte immer noch recht teuer gewesen wäre bei dem, was er gebracht hat. Und ich glaube, dass, also bis dahin war die Bilanz gar nicht so verkehrt, aber diese 14 Millionen sind dann doch ein ordentlicher Schlag ins Konto. Mhm.
Und gleichzeitig ist es ja so, und das ist aber auch noch ein interessanter Punkt, den du mitgebracht hast, du hast ihn Rückhalt genannt. Also ich finde es extrem interessant, was gerade rund um das Umfeld vom VfL Wolfsburg, was auch hinsichtlich zum Beispiel der organisierten Fanszene passiert. Weil zum einen gibt es da eine gewisse Distanzierung, die ich von außen wahrnehme. Das war schon deutlich zu sehen bei den Investorenprotesten, in denen man sich beteiligt hat. Es war daran zu erkennen, dass auf einmal Pyrotechnik auswärts auch eine Rolle gespielt hat. Und es gab ja auch wirklich einige Tapeten, die sehr, sehr deutlich die Vereinsführung kritisiert haben. Auf der anderen Seite hatte ich aber in dieser fürchterlichen Rückrunde nie den Eindruck, dass man zumindest den harten Kern der Fans verloren hätte. Also ich kann mich an Auswärtskurios erinnern, mehr als ich jemals gesehen habe von VfL Wolfsburg-Fans. Ich kann mich eigentlich auch nicht an verweigerten Support erinnern, außer ich habe da gerade Gedächtnislücken. Also, nachdem du diesen Punkt jetzt auch mitgebracht hast, was ist denn da passiert jetzt in dieser Saison, was das Umfeld angeht?
Ich glaube, dass das Zusammenspiel von Verein und Fans hat sich noch mal ein bisschen geändert. Das lag auch an diesen Investorenprotesten, wo man das vielleicht das erste Mal so richtig wahrgenommen hat. Also intern gab es da schon immer Ärger so ein bisschen. Das plakativste Thema sind die Zinnen. Wir haben ja seit 2000, genau. Schlag mich tot, dieses neue Wappen, dieses mit dem nach oben offenen Kreis, weil das so optimistisch wirkt. Und die Fans wollen halt gerne das alte W wieder zurückhaben. Das alte Wolfsburg-W mit den Zinnen auf dem W, das alte Logo halt. Und darüber transportiert sich halt ganz viel, dass die Fans halt, ja, Teile der Entscheidungen zurückhaben wollen. Die wollen halt auch mitbestimmen in ihrem Verein. Und ich weiß, dass da Backstage ganz viel läuft. Es wird nicht in allen Bereichen gemacht, weil am Ende ist man Teil von Volkswagen. Das heißt, man ist da auch gewissen Regeln unterlegen, die da halt mit reinspielen. Aber die Fans werden jetzt viel mehr gefragt. Es gibt viel mehr Austausch. Ich war 2-3 Mal bei den OFC-Treffen dabei, wo immer auch ein Offizieller vom VfL dabei ist, der halt auch mit in die Gespräche geht. Ich weiß, dass unsere Fans die Trikots, die jetzt präsentiert wurden, die wirklich schön sind übrigens, schon vor einem Dreivierteljahr gesehen hat in den frühen Entwürfen und da kritisieren durfte und sagen konnte, wir würden gerne das und das. Und als Resultat ist es jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten, dass es nicht so ein Textmarker-Grün ist, sondern so ein sattes Grün, wie die Wand hinter dir.
Ach, schön.
Ich finde gut, wie du es umsetzt. Also das ist sehr schön.
Komm, extra für dich gestrichen, Dennis.
Das ist nett, das erwarte ich auch. Und ja, dadurch ist halt viel passiert. Es passiert viel um den Verein herum. Es gibt, wird halt versucht, viel auch miteinander zu machen. Es gibt halt auch viele Dinge hinterher. Gestern zum Beispiel haben die Fans zum 20-jährigen Todestag von Christoph Nowak haben der Kranzniederlegung beigewohnt und es gab dann danach noch in Lokal in der Nähe vom Stadion noch ein großes Zusammentreffen, sowohl mit den Angehörigen von Christoph Nowak, mit ein paar Leuten aus der Mannschaft und so weiter. Und da wird halt ganz viel versucht, von beiden Seiten auch zusammenzukommen und sich so ein bisschen anzunähern, weil es gab halt Jahre, da war das nicht so. Und ich glaube, man ist da schon echt auf einem guten Weg. Ich glaube, man hat auswärts die Fanzahlen, da wird jetzt wieder auch wahrscheinlich gemeckert werden. Es sind natürlich immer noch nicht viele, Wolfsburg ist immer noch eine kleine Stadt. Aber es wird mehr. Wir haben zu Hause einen wesentlich besseren Support, wie ich finde. Unsere Nordkurve macht da ganz schön Lärm. Getoppt natürlich durch die 30 Jahre Green White Angels Pyro-Plakatshow, die wir hatten, die wirklich fantastisch war. Das sah richtig schön aus. Und ja, und das ist halt wichtig. Und das hat die Mannschaft, glaube ich, auch gespürt, dass das Zusammenspiel besser wird. Also da wieder Jonas Wind, der für sowas so ein geiles Beispiel ist, weil der ist halt so ein Spieler, der liebt das. Der ist, wenn der ein Tor geschossen hat und zur Nordkurve laufen konnte, du hast gesehen, das ist das Größte für den. Das macht dem so einen Spaß. Und deswegen glaube ich auch, dass der Verein sich irgendwo doch in die richtige Richtung entwickelt. Man muss halt nur zusehen, dass man jetzt, ich sag mal, den nächsten Entwicklungsschritt macht. Ein bisschen, ich sag mal, über 34 Spiele vielleicht nicht 34 gewinnt, aber 34 gewinnen könnte. Und das wäre schon mal nicht schlecht. Und deswegen macht das so einen Spaß, eigentlich da jetzt mit dabei zu sein.
Aber das heißt, diese Distanzierung, die ich vorhin angesprochen habe, das ist Quatsch. Das ist
nee, das ist auch durchaus so. Also es gibt halt auch Sachen, die wirklich kritisieren, die laut kritisieren. Gleichzeitig wird aber auch mehr zusammengemacht. Also es ist halt eine öffentlicheres Zusammenleben, sage ich mal, wo man dann halt in beide Richtungen auch mal sieht, wenn es irgendwo hinläuft.
Ja, ich meine, das Zusammenspiel war immer schon interessant. Wir haben ja über Fußballtradition, Leidenschaft und so weiter gesprochen. Wenn ich mich richtig erinnere, kam das ja auch.
Fußballleidenschaft.
So war es. Stimmt. Wäre lustig, wenn der erste Punkt wirklich Fußball wäre. Wobei, vielleicht wäre das mal gar nicht schlecht.
Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken.
Ja, statt Arbeit, Fußball. Genau, aber das kam ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch aus der Fanszene und wurde dann vom Verein übernommen.
Richtig. Genau das.
Also interessante Entwicklung und ja auch vielleicht dann das Positivste an dieser Saison, oder gibt es noch andere Dinge?
Nee, ich glaube tatsächlich. Ich glaube, das kann man so als den positivsten Teil mitnehmen, dass es da echt ein neues Wir-Gefühl gibt und dass alle das auch zu schätzen wissen. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also, ne, dass das nicht von einer Seite so ein bisschen runtergetan wird. Ich meine, zu Saisonbeginn hat Ralf Hasenhüttl beim Spiel gegen Bayern München gesagt, das ist ja, als würde man, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat auf dem Friedhof gesagt, wahnsinnig guter Gag auch. Also wirklich so in eine Saison zu starten mit den Fans zusammen, war, ich weiß nicht, ob es da psychologischen Trick für gibt, aber ich glaube, die Fans haben halt auch gezeigt, dass das vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war und dass es berechtigte Kritik an ihm auch gab danach.
Ja, ich meine, den Punkt, den Ralf Hasenhüttl hatte, den konnte ich verstehen. Das Spiel ist nochmal eng geworden, womit man nicht gerechnet hat. Und da kann auch quasi eine aufgeheizte Atmosphäre im Stadion dazu beitragen, dass man dann vielleicht wirklich noch den Punkt holt. Aber sich ausgerechnet beim VfL Wolfsburg, man muss sich doch dessen bewusst sein, welchen Ruf der VfL hat und welche Themen dann vielleicht auch die Fans besonders triggern. Du hast ja auch schon gesagt, du hast die Auswärtsfahrer angesprochen und hast gesagt, da werde ich jetzt wieder Kritik für bekommen, weil du was Positives über Wolfsburg-Fans gesagt hast. Das darf man nicht. Das ist verboten in deutschen Fußball-Podcasts, sonst wird man kritisiert. Also das zeigt eben einfach, dass Ralf Hasenhüttl letztlich auch nicht verstanden hat, an welchem Standort er da, glaube ich, ist. Und das hast du an so etwas hast du es gemerkt. Ich finde, manchmal hat man es auch in Pressekonferenzen so zwischen den Zeilen gemerkt, dass er schon sehr früh sehr defensiv war bei Fragen, die ich gar nicht so kritisch empfand, muss ich jetzt sagen. Aber das ist jetzt ein sehr weiches Argument. Ich kann das jetzt nicht mit konkreten Zitaten belegen, weil es war eher so ein Gefühl so von der Art und Weise, wie er reagiert hat. Und hinten raus war es halt richtig schlimm, weil einfach dann hat er sich offenbar so ein bisschen eingegraben mit seinem Sohn und eben auch dann war für Ratschläge nicht mehr so empfänglich. Das ist ja jetzt auch nicht so untypisch in der Krisensituation, reagiert jeder anders. Aber letztlich hätte ich dann nämlich dann als Fazit gezogen, während es zum Beispiel bei einem Marc van Bommel auch deshalb nicht geklappt hat, weil man zu ambitioniert war hinsichtlich, was man eben spielphilosophisch ändern möchte beim VfL Wolfsburg, war es bei Hasenhüttl so, der kam in der Krisensituation, hat da seine Aufgabe erfüllt, aber eigentlich hat weder er den Standort VfL Wolfsburg so wirklich verstanden, noch, ich würde auch sagen, dass auch die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nie so richtig warm mit ihm geworden sind. Ich hatte den Eindruck, das war irgendwie so eine Zweckgemeinschaft und sowas geht halt dann auch mal auseinander.
Ja, eben. Ich glaube auch. Also deswegen, also ich finde es schade, ich fand ihn echt immer sympathisch, aber auch was du sagtest, dass er sich dann so ein bisschen eingegraben hat und so Dinge so österreichisch weggegrantelt hat, das ist dann eine Zeit lang, ist es noch ganz amüsant, aber irgendwann war es dann halt dann doch so, dass man dachte, wäre vielleicht gut, wenn du mal irgendwas sagen würdest, mit dem man was anfangen kannst, und das ist dann halt immer weniger passiert und ja, dann kam es halt zu dieser Trennung und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er im Sommer sowieso gegangen wäre, also ja, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt noch mehr gewonnen hätte, dass die Entscheidung ist früher gefallen und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung. Man hat es ein bisschen doof verkauft, wenn man das früher bekannt gegeben hätte, hätte man wahrscheinlich, ich sag mal, entspannter in Richtung Saisonende gehen können, als es dann so war, dass da war dann die Außendarstellung aus dem Management nicht so richtig gut, weil man ihn da hat so ein bisschen alleine sitzen lassen und er halt in seiner Grantlichkeit dann auch nicht so wahnsinnig souverän wirkte. Und das war dann kein gutes Aussehen von allen, aber ich glaube, ja, bis dahin war eh allen klar, dass wir diesen Sommer mal wieder neue Pfade begehen werden.
Daran hätte es auch nichts geändert, wenn man im DFB-Pokal ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, weil das gehört ja zu dieser Wolfsburger Saison auch mit dazu. Man hat das Viertelfinale gegen Leipzig wegen eines sehr, ich sag mal, unglücklichen Strafstoßes gegen sich verloren und da ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht.
Ja, die Pokalspiele rahmen die Saison, also die Kipppunkte der Saison auch so ein bisschen. In der Hinrunde gab es das 1-0 gegen Dortmund in der 120. Minute der Verlängerung macht Jonas Wind irgend so ein Kullertor, was die Stimmung halt nochmal richtig hat kippen lassen. Da war dann richtig gute Stimmung. Danach begann dann halt auch eine Phase, in der wirklich viel gewonnen wurde, gut gespielt wurde. Da fiel dann halt auch dieses 5-1 gegen Leipzig rein und sowas. Das kam dann alles zusammen. Bis zum Spiel gegen Dortmund hatte man nur noch gute Spiele. Dann hat man gegen Dortmund so ein Spiel so ein bisschen verbaselt, weil man irgendwie 3 Minuten nicht aufgepasst hatte, 3-0 hinten lag und hätte es trotzdem noch gewinnen können zu diesem Zeitpunkt. Grüße an Nuri Sahin, ich vermisse ihn sehr. Und in der Rückrunde lief es dann noch ganz okay bis zu diesem Spiel gegen Leipzig, wo dann halt, ja, man, also es gibt Leute, die würden sagen, dass das nein, da gehe ich gar nicht drauf ein. Es war halt wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Entscheidung, da jetzt Handspiel mit VAR-Einsatz zu entscheiden. Und so wurde man halt aus dem Spiel, dass man mindestens gleichwertig war, vielleicht sogar eine ganze Ecke besser wieder noch als Leipzig, wurde man rausgekickt. Und danach fehlte dann irgendwie das Feuer. Also es war halt irgendwie auch so ein Kippspiel wieder. Und das ist, ja, also diese Pokalspiele haben halt auch, waren so Kipppunkte in dieser Saison.
Ja, und gleichzeitig waren aber auch selbst da, wenn du jetzt im Detail reingehen würdest, immer noch mal auch halbwegs okaye Dinge mit dabei oder auch gute Dinge. Also direkt nach dem Ausscheiden, da gewinnt man noch, natürlich auswärts, das ist fast immer logisch. Klar. Dann spielt man sehr glücklich 1-1 gegen St. Pauli zu Hause. Dann verliert man in Augsburg, aber halt auch durch einen Fehler. Ansonsten wäre das eindeutig 0-0 geworden. Und hinten raus, stimmt, da trifft Wimmer noch die Latte. Das war ja dieses Spiel, wo eigentlich gar nichts passiert ist, bis auf den Fehler zu 0-1 und der Lattentreffer. Ja, so, genau. Und dann, glaube ich, kommt vielleicht dann der Punkt, wo es wirklich dann sich entschieden hat. Also an der Stelle hätte ich gesagt, dreht sich die Münze noch und ist noch nicht auf eine Seite gefallen. Und jetzt kommt die Länderspielpause, das heißt, du hast Zeit, dich vorzubereiten. Du spielst zu Hause gegen Heidenheim und du machst am Ende, Zitat Ralf Hasenhüttl, das schlechteste Spiel der Saison. Und verlierst mit 0-1. Und dann ging ja wirklich gar nichts mehr. Und dann waren nämlich auch so Dinge wie Verletzungen haben dann auch eine Rolle gespielt. Also dass Odogwu spielt, das war ja dann in dieser Phase, weil da eben alle verletzt waren hinten drin.
Es war kein Innenverteidiger mehr fit. Also das ist halt wirklich absurd. Und ja, das, wie du sagst, da kam dann halt alles zusammen.
Inklusive roter Karten für Maximilian Arnold und solche Sachen. Mhm. Also
und keine rote Karte für Dominic Kohr. Das wollte ich noch mal kurz sagen, nachdem er Paredes praktisch direkt wieder vom Platz getreten hat in der Woche. Ich weiß nicht, ich glaube, das war die Woche, nachdem Maxi Arnold rot gesehen hat, nachdem der VAR eingegriffen hat und gelb gegen rot getauscht wurde, passiert es da genau nicht. Wie dieses Handspiel. Manchmal sind es hundertprozentig die gleichen Entscheidungen oder sehr, sehr ähnliche, die unterschiedlich fallen. Und in der guten Phase läuft es genau andersrum. Da spielt Maxi durch und Chor fliegt vom Platz. Und aber in der Phase war klar, dass es so rumlaufen muss.
Mhm. Wobei, da würden jetzt alle Stuttgart-Fans auf ein anderes Gelb-Rot früh in der Saison verweisen.
Ja, Maxi zugegeben. Wobei er da, also wie ich persönlich finde, wenig für konnte. Also der hat sich halt am Fuß wehgetan. Das kam aber gar nicht durch Corazon war es, glaube ich. Ne?
Heißt Carazon, ja, genau.
Carazon, ja, sondern das war halt, ja, war unglücklich, aber und es war nur eine gelb-rote, es war keine glatt-rote, aber in dem Zusammenhang, Happy Birthday, Maxi Arnold hat heute Geburtstag. Ja, aber es an einzelnen roten Karten und nicht gegebenen roten Karten aufzuhängen, wäre eh ein bisschen groß. Da lief schon so viel schief, das war halt einmal nur noch das Kirschlein auf der Sahne.
Mhm. Aber wirklich.
Passt auch farblich ganz schön.
Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir diese Saison zu, weil es war ein Auf und Ab und in den Details hätte es an der einen oder anderen Stelle auch anders laufen können, aber im großen Ganzen, also das hört sich jetzt wieder total böse an, aber letztlich hat man das bekommen, was man verdient hat. Also Trainer und Kader haben nicht zusammengepasst, man hatte einmal ein bisschen Glück in der Hinrunde, dann hatte man mal ein bisschen Pech in der Rückrunde und insgesamt musste es dann nicht Rang 11 sein, das meine ich damit nicht, aber irgendwas in der Range 8, 9, 10, 11, 12 ist dann halt sowas in der Bundesliga. Und da muss man eben die entsprechenden Lehren draus ziehen. Auch das haben wir schon so ein bisschen versucht abzuschätzen, auch wenn es eben sehr, sehr schwierig ist, ohne die Trainerentscheidung und die ersten Transfers, die jetzt dann wahrscheinlich ja irgendwann kommen werden. Jetzt wollen wir aber noch als allerletztes Schleifchen um diese Saison die Saison-Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP?
Ja, das ist schwer, aber ich glaube, ich gehe da, weil es auch auf der anderen Seite am einfachsten ist, mit Mo Amura, weil der halt wirklich am meisten Spaß gemacht hat, der erfolgreichste Transfer war, die meisten Scorerpunkte gesammelt hat. Ich glaube, das ist schon auch völlig okay, dass der die kriegt.
Ja, vor allem, weil Amura auch jemand war, der, also da hatte ich schon den Eindruck, das, was du vorhin mit dem Flummi gesagt hast, das passt auch dahingehend, dass der sich nicht so davon beeindrucken hat lassen, wie ein Spiel gerade gelaufen ist. Also es war eigentlich völlig unvorhersehbar, wann er seine guten Momente hat.
Ja, man hat in der Phase, wo es richtig mies lief, hat man gesehen, dass ihn das doch ganz schön angegriffen hat. Da hatte er so ein paar Spiele, wo er dann doch relativ schnell den Kopf hat hängen lassen. Aber das finde ich nur menschlich, da habe ich keine großen Probleme mit. Und er hat trotzdem sich immer reingehängt.
Absolut. Und der war auch eine ganz wichtige Anspielstation. Also hinter Olise, Wirtz, Frimpong, Sané und Grimaldo ist er derjenige mit den meisten Progressive Passes, die er bekommen hat. Also sprich Pässe, die über einen längeren Raum gespielt werden und damit eben den Ball in die Nähe des gegnerischen Tores bringen. Und, und die anderen guten Statistiken zu Assists und Toren, die sieht man ja, wenn man allein auf die Scorer guckt. Also Mohamed Amura, kein komplett überraschender MVP. Kannst du mich mit dem Unsung Hero überraschen?
Da habe ich mich schwer mit getan. Also mein Herz wollte gerne Kevin Paredes sagen, weil ich den wahnsinnig gern mag. Und als er gegen Mainz sein erstes Spiel gemacht hat, hat er gleich gezeigt, was er konnte. Aber ich weiß nicht, 120 Minuten Spielzeit in der Saison ist mir dann vielleicht noch ein bisschen sehr Unsung. Da könnte ich auch David Odogwu nennen, über den ich mich auch gefreut habe, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ich glaube, ich nehme Dennis Vavro, weil bei dem hat kein Mensch damit gerechnet, dass der so eine Stütze werden würde. Ich glaube, wir saßen alle so ein bisschen davor und dachten uns, warum leihen sie jetzt einen Spieler aus Kopenhagen, der da nicht mal mehr sicher gesetzt ist? Und der kommt hier halt her und mit ganz wenigen Ausnahmen einfach bocksolide. Kein Spieler, über den man in Jahrzehnten noch, obwohl vielleicht doch, eigentlich sind das ja immer die coolen Spieler.
Es sind die Doppel-Sechs-Spieler, sind das, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Ja, stimmt auch wieder. Genau sowas. Und deswegen würde ich Dennis Vavro den geben. Aus einem guter Vorname.
Das ist natürlich wahr, auch wenn ihm ein N fehlt zum perfekten.
Ja, Vornamen. Mein Gott.
Aber er hat die meisten klärenden Aktionen aller Bundesligaspiele gehabt in dieser Saison und es war eben einfach auch sehr, sehr kopfballstark. Das beides hängt ja auch miteinander zusammen. Also der fünftbeste Kopfballspieler in der Liga. Und das hast du eben auch gesehen, immer wenn Teams gedacht haben, naja, wir flanken jetzt einfach mal rein. Das alleine hat selten gereicht bei Wolfsburg, außer du hast vom Eckballpunkt aus, vom Eckstoßpunkt aus reingeflankt. Das
wird doch nie jemand erklären können, wie das funktioniert, dass man so erbärmlich schlecht Ecken verteidigt. Ja. Gerade mit einer Mannschaft, die ja defensiv in der Viererkette wirklich auch oder überhaupt große Leute hat, aber und Mo Amura, der klein, aber kopfballstark ist, aber naja.
Ich glaube, irgendwann war es natürlich ein sich selbst verstetigender Effekt, denn wenn du erstmal die Tore 8, 9, 10 nach Ecken kassiert hast, dann wird das Thema nicht nur in den Medien, sondern in den Mannschaftsbesprechungen wird es ja schon vorher Thema gewesen sein, Leute, passt auf, konzentriert euch und dann schaltet sich vielleicht der Kopf ein und es geht noch schlimmer schief, aber es ist trotzdem eigentlich nicht zu erklären, warum man an beiden Enden des Feldes bestes und schlechtestes Team nach Eckbällen war. Und was war dein Moment der Saison? War da eine Ecke involviert?
Ich weiß gar nicht. Ich habe da auch mehrere zur Auswahl. Also ich habe einerseits die Show der Green White Angels zum 30-jährigen Bestehen, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Show war. Ich habe den Moment, als Kevin Behrens auf St. Pauli eingewechselt wurde oder aufs Feld gelaufen ist, das durfte ich kommentieren, das Spiel, und war ein bisschen stolz auf unsere Fans, die ihn auch ausgepfiffen haben, weil weil es genau richtig ist. Ich saß da auch mit einer Regenbogenflagge auf meinem Kommentatorenplatz auf St. Pauli und habe das mit unterstützt, weil, ja, Volltrottel, um es mal so vorsichtig zu formulieren, wenn es darum geht.
Ganz kurz, weil du das ansprichst, wie findest du da das Verhalten des Vereins?
Das ist überschaubar, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also da hätte mehr kommen müssen. Gerade weil man sich das auch glaubhaft bis dahin auf die Fahne geschrieben hat, dass man zur Vielfalt steht, und dann lässt man einen Spieler, dass Hasenhüttl ihn halt auch im nächsten Spiel eingewechselt hat. Ich habe ein bisschen mit ein paar Leuten hin und her diskutiert, ob das vielleicht auch so ein bisschen Strafarbeit war, weil klar war, wenn der auf St. Pauli eingewechselt wird, dann wird die Stimmung ganz eigen sein. Aber ich glaube, das ist ein bisschen weit hergeholt und kein besonders gutes Umgang. Ich muss dazu aber auch sagen, auch schon ein schwaches Zeichen vom Verein, dass das überhaupt rausgekommen ist, weil, also ich behaupte mal, in mindestens 15 anderen Vereinen kann, wenn sowas Backstage irgendwo passiert wäre, wäre es halt nie rausgekommen. Bei uns ist es rausgekommen und dann hat man sich auch noch scheiße verhalten. Und ja, die Aussage an sich, da müssen wir nicht drüber reden, das ist das Allerletzte. Und ich bin, kann sagen, dass ich sehr froh bin, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
Ja, ich muss sagen, dass ich ganz große Probleme damit habe, wie sich Wolfsburg da verhalten hat. Das war für mich eigentlich mit die Enttäuschung der Saison, weil ich eben gerade durch das Engagement auch des Frauenteams da eigentlich gedacht hätte, dass man Diversität auch lebt. Aber man muss sich ja nur überlegen, es wird im Kader vom VfL Wolfsburg ziemlich sicher auch queere Menschen geben. Und die müssen dann mit so jemandem weiter die Kabine teilen und sehen, naja, der wird halt suspendiert, aber ansonsten passiert eigentlich weiter nichts.
Nicht mal das.
Stimmt, der wurde ja nicht mal suspendiert.
Nein, eben. Das ist ja das Schlimme. Der hat ja einfach, der hat eine Geldstrafe gekriegt und im nächsten Spiel wurde er eingewechselt.
Ach Gott, ey. Ja, also gut. Aber dann haben wir es hier nochmal angesprochen. Es gehört auch zu dieser Saison. Wir beide
finden es jetzt nicht so geil. Nee, das ist sehr schön formuliert.
Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es ja auch gut, wenn die Vereine dadurch mal gezwungen werden, durch Taten aufzuzeigen, ob sie eben die Worte auch wirklich ernst meinen, die sie alle in den Mund nehmen. Denn alle würden von sich behaupten, dass sie sehr queer-freundlich sind. Und dann muss das halt auch entsprechend leben können.
Der VfL war die erste Mannschaft mit der Regenbogenbinde und solche Geschichten. Und da ist es doppelt verletzend, auch für alle Fans, dass ja sowas dann ja nicht geduldet wird, aber im Endeffekt so ein bisschen, naja, komm schon. So, naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es war dicht am Stellt euch nicht so an, so war es nicht. Also man hat da schon ganz klar Stellung bezogen, aber ich finde lange nicht ausreichend.
Okay, aber das war ja gar nicht, also wir waren ja eigentlich bei den Momenten der Saison. Du hattest, glaube ich, noch weitere auf der Liste.
Achso, genau. Und dann würde ich, glaube ich, auch ein wichtiges Spiel in der Hinrunde, das 4:3 gegen Mainz nehmen. Erstmal Spiele in Wolfsburg gegen Mainz haben irgendwie den Hang zum Wahnsinn. Ja. Und das war halt auch so eins. Aber auch da, wenn man sich das mal so im Rückblick nüchtern betrachtet, dann ist das ein Spiel, wo wir unmöglich eigentlich gewinnen können, weil Mainz die deutlich bessere Mannschaft ist. Aber das war halt die Hinrunde und da haben wir das dann halt nicht nur gedreht, sondern auch gewonnen. Und ein wahnsinnig geiles Spiel. Und als, ich meine, es war Jonas Wind, dann irgendwie in der 93. Minute den Siegtreffer gemacht hat. Das war irre. Das war so eine geile Stimmung. Zumal ich kurz vorher noch gesagt habe, pass mal auf, Arnold Flanke, Tor, Wind. Ich weiß, kann jetzt jeder behaupten, aber in dem Fall war es wirklich so. Und dann stand ich da schon so ein bisschen mit Gänsehaut und habe mich sehr gefreut, dass das so gelaufen ist.
Und das zeigt die ganze Absurdität dieser Wolfsburg-Saison, dass ja dieser Treffer sehr wahrscheinlich eigentlich nicht hätte zählen dürfen, weil es sah nach Abseits aus, aber wegen der Bauvorgaben im Wolfsburger Stadion haben wir dann darüber erfahren, ach so, nee, da gibt es keine kalibrierten Linien oder gab es zu diesem Zeitpunkt nicht.
Was absurd, oder? Also,
total absurd.
Wie lange gibt es diese kalibrierte Linie diese Saison? Nee, die gibt es auch schon länger,
Nein, die gibt es schon länger, jetzt schon seit 2-3 Jahren gibt es die.
Ja, eben. Und jetzt erfährt man das, ach, das geht da übrigens gar nicht.
Und wie gesagt, also auf den Fernsehbildern da das schon, der Ball wurde ja glaube ich noch verlängert und dann wäre er wohl knapp im Abseits gewesen, es konnte aber nicht überprüft werden und dann kann man es ja ohne Kalibrierung auch schlecht entscheiden, aber die Frage stellt man sich halt dann schon, war das halt dem Schiedsrichterassistenten in dem Moment bewusst, ich muss jetzt auf jeden Fall Abseits anzeigen und lass nicht so wie sonst die Fahne unten und nehme sie mit Verzögerung erst hoch, also... Ja.
Ja, es kann gut sein, dass er sich da verkalkuliert hat, aber in dem Fall drücke ich da mal ein Auge zu und sage, man muss auch nicht immer alles 100%.
Nein, wir wollen ja auch nicht, dass der VAR so oft eingreift. Und wenn man dann 4:3 in der 94. Minute schießt, dann ist das ja auch sicherlich was wert. Also ich habe es richtig verstanden, das ist dein Moment der Saison.
Ja, ich gehe einfach damit, weil das emotional sehr, sehr schön war. Ich meine, ich hatte halt auch, wie gesagt, ich hatte das große Glück, live das Spiel in Leipzig kommentieren zu können und wo man dann so, man startet ja in so einen Kommentar erstmal ruhig rein und beschreibt so die Mannschaften und als wir fertig waren, haben wir schon 3-0 geführt und das war schon ziemlich geil.
Ja, sehr schön. Und dann bleibt nur noch eine Frage unbeantwortet und zwar, welches Fortbewegungsmittel wäre denn diese Saison 24-25?
Und da muss ich sagen, das ist natürlich als Wolfsburger wahnsinnig schwer, sich dafür irgendwas zu entscheiden, weil Fortbewegungsmittel hier, mir fällt keins ein, ich habe mich dann das ist auch Kritik an gewissen Mutterkonzernen unter Umständen, für einen Hybrid-Golf entschieden, der allerdings irgendwie falsch programmiert ist. Man fährt los und denkt so, cool, jetzt hat man mit Hybrid, kann man elektrisch fahren, aber der verbrennt anfangs nur Benzin, das merkt man aber gar nicht. Und man fährt dann so die Berge hoch und dann fährt man die Berge runter und denkt sich, das läuft ja alles. Und dann ganz plötzlich guckt man auf den Tank und denkt, ist ja leer gefahren, zum Glück habe ich noch Strom und der fehlt auch. Und so rollt man dann so langsam den Berg runter, so ein bisschen Rekuperation, also die Fans, die noch so ein bisschen mit antreiben und den so ein bisschen über die Ziellinie rollen lassen, aber es hat ganz wenig gefehlt und wir wären irgendwie auf der Strecke stehen geblieben. Und da war die Software nicht gut programmiert und deswegen war das alles ein bisschen holprig.
Sehr schön, dann schauen wir mal doch mal, ob PC dann auch die Software programmiert bekommt. Also Peter Christiansen hat ja die entsprechende Abkürzung dazu.
Respekt, den habe ich nicht kommen sehen, aber gefällt mir gut.
Das freut mich sehr, dass ich dir hier hinten raus noch was servieren konnte, das dir gut gefallen hat. Und dann würde ich sagen, legen wir ansonsten den Mantel des Schweigens über diese VfL-Saison. Dennis, es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich hoffe sehr, dass wir auch mal miteinander sprechen und du einfach uneingeschränkt gute Laune haben darfst. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich
muss so ja, sagen. In meiner auch nicht. Aber wir kriegen das schon hin und der VfL ist dann bestimmt auch mal wieder sehr, sehr erfolgreich und wir haben Spaß an der Sache.
Also, Dennis Lindner, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder hier im Rasenfunk mit dabei warst.
Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Auch sehr gerne. Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, inklusive des großen Rasenfunk-Royals, das ist nur möglich dank eurer finanzieller Unterstützung. Denn der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir wollen komplett unabhängig sein von allen Reichweiten-Themen, von allen Abhängigkeiten, die es vielleicht zu irgendwelchen Werbe- oder Sponsorenpartnern geben könnte. Und finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen auf rasenfunk.de. Da gibt es einen Unterstützen-Button und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht einfach per PayPal, Kreditkarte oder auch per Dauerauftrag. Das wäre die bevorzugte Variante. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch auch gerne als Rasenfunk-SupporterIn registrieren und ich danke euch nach dem Zufallsprinzip vielleicht in einer Sendung in der Zukunft. In diesem Sinne, danke, wenn ihr diese Sendung hier auch weiterempfehlt und weiter streut in sozialen Netzwerken oder irgendwelchen Signal- und WhatsApp-Gruppen. Wenn ihr Feedback habt, dann ist mitmachen.rasenfunk.de die richtige Adresse dafür. Und ansonsten abonniert auch gerne alle anderen Feeds vom Rasenfunk, bewertet uns gerne dort, wo es geht, empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und am allerwichtigsten ist aber, bleibt gesund. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.